Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Dem Podcast, wo sich heute Supported und Unsupported Ultracycling treffen.
Ja, das haben wir auch noch nie geschafft. Ein Intro, das eigentlich schon alles vorwegnimmt. Ja.
Ich bin, muss sagen, wirklich etwas aufgeregt für die heutige Folge. Wir wagen uns da an ein komplett neues Thema. Das Thema Unsupported Ultracycling finde ich unglaublich faszinierend und wir haben heute da einen richtig guten Gast bei uns.
Und wir sind beide komplett blank. Ich noch mehr als du, du hast wenigstens ein paar Notizen. Ich bin heute komplett, ich werde nur staunend daneben stehen und mir das anhören einmal, was da so los ist in dem Sport.
Ja, vorbereitet habe ich doch einiges, aber natürlich ohne eigene Erfahrung, also nur aufgrund von Geschichten, die man liest und Podcasts, die man hört und Sachen, die man halt mitverfolgt. Aber ja, bevor wir jetzt halt wirklich eintauchen ins Thema Unsupported Racing, haben wir noch ein paar kleine Updates. Wie geht's dir, Flo? Du warst jetzt ja, ich weiß nicht, nennen wir es Trainingslager oder war es Radurlaub?
Bei mir kein Unterschied vom Tempo und vom Umfang her, aber war traumhaft. Ich habe echt noch die Indoor-Saison um 2 Wochen hinauszögern können. War jeden Tag draußen, kurz, war echt geil, muss man sagen.
Du weißt jetzt also, warum Mallorca so beliebt ist unter Profis, Amateurfahrern, Hobbyfahrern und eigentlich alle, die Radfahren lieben.
Ja, und das, obwohl der Megapark zugehabt hat. Das war ja eigentlich mein Hauptziel, aber der war leider aufgrund von Corona geschlossen. Nein, wirklich, super Insel, super Infrastruktur, super Strecken. Für mich das erste Mal und kann jetzt durchaus den Hype um Mallorca ganz gut verstehen.
Bei mir ist momentan auch etwas anders als üblicherweise. Ich habe jetzt auch gerade Trainingspause für circa einen Monat. Das heißt nicht, dass ich nichts tue. Ich fahre manchmal locker mit dem Radl, wirklich nur aus Lust und Laune. Und so habe jetzt wieder angefangen mit Bergen, also ein bisschen Wandern. Macht gerade richtig viel Spaß und rundherum war einiges zu tun. Mit dem David Misch wird jetzt ja gerade das Buch fertiggestellt. 1024 auf der Jagd nach dem perfekten Tag ist der Titel. Und nachdem der David da jetzt das Manuskript fertig geschrieben hat und ich auch nochmal drüber schauen habe dürfen und ein paar Sachen vielleicht ergänzen, hat das Lektorat auch hinter sich und ist jetzt beim Covadonga Verlag bereits im Druck und wird Anfang Dezember erhältlich sein. Also da freue ich mich schon drauf, wenn das neue Buch rauskommt und ich habe ihn David auch schon vorgewarnt, dass er uns wieder mal in einer Episode besuchen sollte.
Genau rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft. Und wenn wir jetzt gerade da in Erinnerungen schwelgen an den 24-Stunden-Rekord, einerseits gibt es jetzt einen Kurzfilm auf Englisch, da kann man dein und mein und das der restlichen Crew bestes Englisch anhören. Wir haben uns wirklich sehr bemüht, es hat einige Takes gebraucht, um so ein halbwegs fehlerfreies Englisch rauszubringen. Der Film ist auf YouTube und du hast ihn auch, glaube ich, auf deinen Social Media überall verlinkt. Man findet ihn, wenn man ihn sucht.
Und jetzt da noch abschließend zum Thema 24 Stunden haben wir noch mitbekommen, dass die Amanda Coker, die ja diesen komplett unglaublichen Rekord aufgestellt hat von der maximalen Kilometerleistung in einem Jahr, wo die Alexandra Meixner das in einem Monat in Angriff genommen hat. Sie hat jetzt als erste Frau über 500 Meilen, genau genommen 820 Kilometer geschafft in 24 Stunden bei einem Rekordversuch und sie wird es nicht hören, aber an dieser Stelle verneigen wir uns vor ihr und gratulieren ihr aufs Herzlichste, also wirklich auch eine Schallmauer durchbrochen.
Vielleicht sollten wir nochmal unser bestes Englisch auspacken für eine kleine Gratulation. Na, unglaubliche Leistung, ich habe das auch, das war medial ganz gut aufbereitet, ich habe das ein bisschen verfolgt. Perfekte Strecke, muss man fast sagen, also 2 U-Turns, aber dafür 23 Kilometer kerzengerade und Topf eben. Gerade einmal 3 Höhenmeter auf 23 Kilometern. Gut vorbereitet, gut exekutiert, guter Rekord und schauen wir mal, wie lange er steht, weil der letzte Frauenrekord ist ja nicht einmal ein halbes Jahr gestanden. Also da ist der Kampf ziemlich hart.
Die letzte Bestleistung war von der Isabelle Pulver aus der Schweiz. Das hat sie auch im Sommer aufgestellt Und ja, das hat ihm nicht so lange gehalten. Ich hoffe, dass meine 1000 Kilometer noch ein bisschen länger stehen. Aber ja, wie gesagt, jetzt sind wir in der Off-Season und dazu, Flo, hast du auch noch was zu sagen?
Du hast deine Off-Season angesprochen. Ich habe ja keine richtige Season gehabt, deswegen habe ich auch keine richtige Off-Season, aber man kann trotzdem für die Off-Season jedem Athletic Greens empfehlen, weil das auch in der Off-Season, wo ja Regeneration im Mittelpunkt steht und die Speicher wieder auffüllen, Athletic Greens genau das Richtige ist. Einen Löffel, um sie alle zu beherrschen, steht in meinen Notizen dazu. Also da ist wirklich alles drin, 75 Vitamine, Spurenelemente, Mineralien und alles zertifiziert. Das heißt, die beste Qualität von allem. Einen Löffel in am Wasser auflösen, schütteln, fertig, trinken. Ich habe das in meiner Morgenroutine drin, das mache ich auch in meiner vermeintlichen Off-Season, das heißt, wenn ich nicht jeden Tag am Radl sitze. Und das hilft bei der Regeneration, das füllt die Speicher auf, gibt einem die richtige Energie, nicht nur für eine bevorstehende, lange und finstere Indoor-Season, sondern auch für die ganz normale Immunabwehr. Man fährt ja doch in die Arbeit, man pendelt in öffentlichen Verkehrsmitteln und nicht nur Corona geht um, sondern auch der gemeine, gute alte Schnupfen. Und den will man sich auch nicht unbedingt holen, wenn man irgendein Ziel im Sommer hat und auf keine Woche Training verzichten kann. Deshalb holt euch jetzt euer Athletic Greens Jahresabo unter www.athleticgreens.com/sitzfleisch. Wenn ihr den Link, den ihr auch in den Shownotes findet, benutzt, kriegt ihr auch einen Jahresvorrat an Vitamin D und 5 praktische Travel Packs gratis dazu.
Ja, und mittlerweile ist unser Gast eingetroffen. Wir haben gerade die Tür im Studio gehört und ein Geräusch von einer Fahrradkette, das da abgestellt worden ist.
Ja, diesmal ohne Special Effect, aber es ist tatsächlich passiert, nur während wir unsere Werbung eingesprochen haben. Er hat dein Handy geläutet und wir haben unseren heutigen Gast im Innenhof abgeholt und er ist tatsächlich heute, die fleißigen Instagram-Follower werden es schon wissen, von München mit dem Rad nach Graz gekommen, nur für unseren Podcast.
Obwohl wir das Aufnahmegerät ausgeschickt haben und dann ist die Antwort gekommen eigentlich, warum machen wir es nicht persönlich? Das wäre doch eine schöne Trainingsfahrt, obwohl es eigentlich trainingsfreie Zeit ist. Und ja, ich glaube, du bist mitten in der Nacht gestartet, oder? Und jetzt am späteren Nachmittag in Graz angekommen. Und auf jeden Fall mal, ja, herzlich willkommen bei uns, Ulrich Bartholm-Möss.
Herzlichen Dank euch. Danke für die Einladung. Und ich dachte mir, ist standesgemäß und auch in der trainingsfreien Zeit muss man mal wieder Radl fahren. Also warum die Gelegenheit nicht nutzen und mal wieder eine Möglichkeit haben, Weitradl zu fahren.
Wir werden jetzt dann gleich über das reden, was du in den letzten Jahren alles erreicht hast. Du hast wirklich viele von den Unsupported-Rennern gewonnen oder fast die meisten, wo du teilgenommen hast. Wir haben eh schon kurz nachrecherchiert auf deiner Homepage, den 7 Rennen und 7 Siege, aber du hast gesagt, du musst da vielleicht nochmal drüber gehen. Es ist ein bisschen was dazugekommen noch.
Ja, in der Tat, die 7 Rennen sind, glaube ich, einfach vom letzten Jahr. Dieses Jahr sind nochmal ein paar dazugekommen. Bin dieses Jahr insgesamt 5 Rennen gefahren, also von daher beim Radfahren war da keine Chance, das zu aktualisieren.
Aber bitte erzähl uns noch kurz, wie du hergefahren bist, die knapp 34 Kilometer von München nach Graz.
Ja, ich bin gestern Abend kurz nach 11:30 in München gestartet und dann Richtung Süden, Südosten einfach los. Mir eine vergleichsweise flache Route gesucht, weil eben trainingsfreie Zeit eigentlich und mir gedacht, das wird ein bisschen eine lockere Fahrt. War dann nachts doch relativ kalt und feucht, irgendwo -2 Grad in der Gegend. War nicht ganz so spaßig und mit dem Tageslicht wurde es dann wärmer und angenehmer. Aber dann kam der Wind und bin irgendwo Größenordnung 6 Stunden mit Gegenwind hierher gekommen. Habe ich mir jetzt nicht unbedingt so ausgemalt, aber so ist aus der Easygoing-Fahrt mit wenig Höhenmetern dann doch irgendwo noch was Seriöses geworden.
Das war jetzt ja schon ein kurzer Einblick in das, was für dich eigentlich also die großen Herausforderungen sind bei den Unsupported-Trainern. Ich finde, das, was du machst, ich bin ja ein Follower von dir auf Instagram und habe das die letzten Jahre mitverfolgt. Und falls es irgendwann einmal Menschen gegeben hat, die die Meinung vertreten, dass Unsupported-Trainern auf einem sportlich nicht so hohen Level vielleicht absolviert werden, da sagst du, dass das absolut nicht so ist. Man findet auch von dir alle Leistungsdaten. Ob es jetzt vom Three Peaks Bike Race war, vom Two Volcano Sprint, vom Transpyrenees, vom Transiberica, wie auch immer, du warst bei allen Rennen schon ganz vorn und es ist wirklich echt faszinierend für mich, dass es ohne Betreuung, mit Selbstversorgung, Selbstverpflegung, eigener Routenfindung und vor allem abenteuerlichen Schlafplätzen teilweise, ja, auf so einem hohen Level gefahren werden kann. Und ich denke, das, was wir uns für heute, für die Episode irgendwie, der Flo und ich so vorgenommen haben, es gibt vielleicht Leute, die sagen, Radrennen auf der Langstrecke mit Betreuerteam, das sind ja nicht so hart wie ohne Betreuerteam, weil man hat ja das Team dabei, das sich um alles kümmert, man muss nur Radl fahren, das ist gar nicht so schwer. Und dann gibt es vielleicht andere, die sagen, Unsupported-Rennen sind sportlich nicht so hochwertig und wir werden heute einfach auf die Besonderheiten von beiden Sportarten eingehen. Weil das sind, glaube ich, ganz unterschiedliche und jede für sich, jede Disziplin für sich wirklich herausfordernd und auch schön.
Und bevor wir uns jetzt da gleich komplett in die Details verzetteln, vielleicht kannst du ganz kurz grob einmal beschreiben, was so ein Unsupported-Rennen ausmacht. Was ist überhaupt ein Unsupported-Rennen und wo beginnt Unsupported Ultracycling für dich und was sind so die Hauptcharakteristika?
Ja, also grundsätzlich, was Unsupported meint, ist, dass man das komplette Rennen aus eigener Kraft und ohne externe Hilfe zu Ende bringt und ohne externe Hilfe meint, dass man eben nicht von Personen unterstützt wird, die man kennt, sondern dass man ausschließlich auf Ressourcen zurückgreift, die public available sind, also auf die jeder zurückgreifen kann. Man kann in einen Radshop gehen, der geöffnet ist. Man kann ein Hotel nutzen, was geöffnet ist und so weiter. Man kann aber eben nicht bei Freunden schlafen oder was auch immer, sondern muss sich an offen oder an öffentlich verfügbare Ressourcen halten. Und es gibt ein ganzes Set an Regeln, das der Mike Wall 2012-13 mal niedergeschrieben hat und dazu auch etliche YouTube-Videos gemacht hat, wo das sehr, sehr im Detail erklärt wird. Und es ist sehr facettenreich, sehr vielschichtig, sehr spannend, aber für mich persönlich die große Faszination an dem Sport, so wie ich ihn lebe, ist es einfach, dass du irgendwo losfährst und dass du komplett auf dich allein gestellt bist, dich um alles selbst kümmern musst, um Essen, um Pannen, um Schlafen, um was nicht alles. Und das zusammenzubringen eben mit einer guten sportlichen Leistung, das Ganze halt auch unter einem Performance-Aspekt zu machen. Das ist, was ich persönlich als für mich als Definition begreife und was es für mich einfach so spannend macht, dass ich da jetzt dem Ganzen schon seit ein paar Jahren verfallen bin, sagen wir es mal so.
Und das auf sich alleine gestellt sein, das beginnt ja eigentlich, soweit ich das jetzt überblickt habe, schon vor dem Rennen. Es gibt ja nicht einmal eine fix vorgegebene Route, sondern eine bestimmte Anzahl, je nach Rennen, an Checkpoints, die man passieren muss und es gibt einen Start- und einen Zielort.
Ja, es gibt grundsätzlich zwei unterschiedliche, ich würde es nennen, Typen von Rennen. Das ist einmal die Free-Route-Rennen, wie du sie gerade beschreibst. Das heißt, man hat einen Start und ein Ziel und man hat bestimmte Punkte, die man in einer definierten Reihenfolge abfahren muss. Und die Strecke dazwischen muss man komplett selbst planen. Und das ist mitunter ein immenser Aufwand, der schon vorm Rennen da einfach in die Vorbereitung reinfließt. Und der zweite Typ ist Fixed Route, das heißt, wo die Organisation tatsächlich eine Route vorgibt, was in der Vorbereitung dann insofern einfacher ist, als dass man nur Rad fahren muss von Start zum Ziel und die Route auf dem Garmin oder Wahoo oder wo auch immer einfach angezeigt wird. Aber ein Charakteristikum ist auch, dass man typischerweise bei den Rennen keinerlei Support von der Organisation rundherum kriegt. Das heißt, gibt's keinen Gepäckservice, der irgendwie was von A nach B shuttelt und so weiter. Das heißt, auch solche Logistikthemen muss man einfach für sich selbst organisieren und das macht die Vorbereitung in den allermeisten Fällen einfach relativ time-consuming, aber das gehört halt zum Programm und irgendwo gehört's damit auch so ein Stück weit zum Spaß dazu.
Ich bin in der Vorbereitung oder immer, wenn ich also Rennen verfolgt habe, wie zum Beispiel das Transcontinental Race, das ja wahrscheinlich so das bekannteste ist in der Szene, oder möglicherweise so was Ähnliches wie das Race Across America für mich vom Stellenwert her. Da gibt es immer wieder Parcours. Also scheinbar, so wie ich es verstanden habe, werden da bei Checkpoints oder bei gewissen Passagen dann kurze Stücke, aber doch so Strecken vorgegeben und dazwischen ist quasi alles frei wählbar.
Ja, mit den Parcours, das hat schlichtweg den Hintergrund, um die Checkpoints noch etwas aufzuwerten und wo die Organisatoren dem Rennen dann noch so eine persönliche Note geben und die Parcours dann in der Regel was sehr Spezielles sind, also wahlweise eine besonders schöne Route durch irgendeine Gegend, wahlweise aber auch besonders herausfordernd, dass sie meinetwegen extrem viel Höhenmeter haben oder irgendwie besonders starke Steigungen oder eben auch, und das hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen, dass sie von der eigentlichen Charakteristik des Rennens abweichen, insofern, als dass man sich dann halt irgendwie mit dem Rennrad und, ich weiß nicht, 28, 30 Millimeter Reifen halt auf einem Mountainbike-Track wiederfindet und irgendwie mit dem Rad ein Stück wandern geht. Das gibt dem Ganzen so ein Stück weit eine zusätzliche Würze und das versuchen die Organisatoren mit diesen Parcours da halt reinzupacken. Zusätzliche Challenges, die man jetzt, wenn man die Route selbst plant, mit Sicherheit nie so planen würde.
Ist es denn eigentlich so, dass du zum Beispiel zwei Routenoptionen hast und je nach Wetter, dass du sagst, okay, schlechtes Wetter, ich nehme Plan B oder dass du da spontan zum Beispiel mal irgendeine Route änderst, oder ist das für dich, du in deinem Plan fixiert vorm Start und daran haltest du dich? Weil du hast ja immer wieder mal die Option, zum Beispiel mehr Höhenmeter kurz oder die Berge umfahren und mehr Kilometer zu machen zum Beispiel.
Ja, ich kenne tatsächlich Leute, die das in die Richtung treiben und dann tatsächlich zwei oder drei Routen einfach vorhalten für wie auch immer geartete Eventualitäten. Ich persönlich investiere vorneweg so viel Zeit in die Planung, dass ich mir das vorneweg schon überlege, was passiert, wenn und bei welchen Konditionen. Und ich gehe mit einer fix und fertigen Route ins Rennen und ich habe dann auch sozusagen nichts in der Tasche stecken oder in der Schublade, was ich dann noch rauszauber, sondern mir ist es wichtig, irgendwo einen fixen Plan zu haben und an den mich dann auch zu halten und das durchzuziehen. Und ich glaube, das kann man in der Vorbereitung ganz gut machen, wenn man sich da schon sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzt und recherchiert, dann für mich persönlich zumindest komme ich immer irgendwo dabei raus, dass ich am Ende eine Route habe.
Nach was für Kriterien suchst du dir die Route aus? Also ich komme jetzt selbst aus dem Radurlaub und es ist auf fremden Straßen, in fremden Ländern nicht immer so einfach zu erkennen, wo ist viel Verkehr, wo ist wenig Verkehr, wie ist der Straßenbelag, wie sind die Autofahrer um einen herum, oder suchst du dir einfach die kürzeste Strecke mit den wenigsten Höhenmetern, um möglichst schnell zu sein?
Das ist eine Wissenschaft für sich und ich glaube, da gibt's keine Pauschalantwort oder keine Kurzantwort. Es fängt schon damit an, dass in gewissen Ländern gewisse Straßen für Radl gesperrt sind und das erkennst du typischerweise an den Nummerncodes oder den Buchstaben vorneweg. Und das musst du aber selber rausfinden, das musst du recherchieren. Und wenn das Rennen irgendwo durch 10 Länder geht, dann musst du das halt irgendwie für 10 Länder rausfinden und musst dich damit auseinandersetzen, auf welchen Straßen ist es erlaubt zu fahren oder eben auch nicht. Ansonsten gibt's Penalties. Und es ist extrem facettenreich, was man mit einkalkuliert oder was ich mit einkalkuliere. und mir dann überlege. Ich persönlich stehe eher auf Klettern. Also ich nehme lieber einen Berg als ein flaches Stück. Einfach weil es mir deutlich besser liegt, weil ich in den Bergen deutlich stärker bin. Und ich meine, das ist viel Ausprobieren und in den letzten Jahren hat sich da einfach rausgestellt, für mich persönlich, wenn ich solche Routen wähle, auch wenn sie herausfordernd sind, in der Regel ist es so, dass ein Höhenmeter mehr dann auch irgendwo die Strecke ein Stückchen kürzer macht und dann kann man davon ausgehen, dass andere Teilnehmer vielleicht den Berg eher umfahren, als den irgendwie zu klettern. Und ich tue eher klettern, aber das eben auch nicht in jedem Fall. Also man muss sich auch anschauen, wie ist die Auffahrt, wie ist die Abfahrt, auch das irgendwo versuchen rauszufinden, wie einfach Straßenbeläge und solche Sachen sind. Und da verbringt man, wenn man 2000 Kilometer plant oder 4000 Kilometer plant, verbringt man den ein oder anderen Abend damit, sage ich mal so.
Ich würde ja noch gern fragen, wie das mit der Ernährung ist, weil das ist ja, so wie ich das immer in meinen Wettkämpfen erlebe, einfach ein ganz wesentlicher Schlüsselfaktor, damit du wirklich alles, was dein Körper an Fitness quasi zur Verfügung hat, wirklich auch mobilisieren und ausschöpfen kannst. Und jetzt ist es ja bei deinen Rennen so, dass du entweder du nimmst teilweise was mit, was aber begrenzt ist, weil du willst ja nicht zu viel Gewicht haben, oder du musst halt in öffentlich zugängliche Shops gehen, also Tankstellen, Fastfood-Restaurants, Supermärkte oder so, weil die Strategie, wie zum Beispiel der David Misch und ich beim Race Across Italy 2013 gefahren sind, da hat es dieses Regelwerk nicht in dem Maß gegeben, da hat es nur gegeben, Race Across Italy normal, also so halt wie ich mit Support-Team oder ohne Team. Und wir haben da im Training für ihn ein paar Flascherl in Schuhe versteckt, bei so einem Rastplatz zwischen den Bänken. Und das war überhaupt kein Problem. Also das hat dieses Regelwerk nicht so streng gegeben. Aber das ist ja bei euch natürlich, oder so wie du das jetzt betreibst, streng verboten, dass man da quasi sich selbst irgendwo was hinterlegt oder so Depot anlegt. Das heißt, wie kannst du dich da gut versorgen? Oder wie stark, wie groß ist die Unterversorgung und dass du trotzdem nur einigermaßen leistungsfähig bleibst?
Ja, in der Tat, die Ernährung ist definitiv der limitierende Faktor. Also ihr betreibt Ernährungsprotokolle und ihr wisst immer genau, wie viel hast du zu dir genommen. Das weiß ich in der Regel nicht mal, wenn ich esse. Und das macht auch gar keinen Sinn, das irgendwie versuchen in die Richtung zu bringen, weil du eben nicht strukturiert essen kannst, sondern einfach das essen musst, was gerade da ist. Und auch das bringt ab und an mal irgendwo Herausforderungen mit, dass du halt dann nichts findest, was gerade offen hat oder dass irgendwo da ein Laden sein sollte, aber der ist nicht mehr da. Und dann kommst du in die Unterversorgung, sowohl was Ernährung als auch was irgendwo Getränke angeht. Und das kann dann dazu führen, dass du einfach, I don't know wie lange, im Zweifel auch ein paar hundert Kilometer halt einfach komplett leer fahren musst, weil es einfach nichts gibt, oder dass du komplett dehydrierst, weil es gibt einfach kein Wasser. Das ist part of the game. Damit musst du umgehen, damit musst du klarkommen können. Das sorgt sicher nicht für die Leistungssteigerung oder dass du da irgendwie besonders konstant fährst. Aber am Ende, ich habe die Erfahrung gemacht, man muss halt konstant essen. Und man muss immer schaufeln, wenn man die Gelegenheit hat. Und solange man sich da so ein bisschen dran hält, dann funktioniert es zumindest bei mir relativ gut. Ich glaube aber auch, weil ich damit gesegnet bin, dass ich habe einen Schweinemagen. Ich kann halt einfach alles reinpacken und das wird bestmöglich verarbeitet. Das ist auch nicht bei jedem so. Und das, was ich bei solchen Rennen in mich reinschaufel, das rühre ich halt den Rest des Jahres nicht an. Also das würde es im normalen Leben nie geben, aber in den Rennen gibt es halt einfach, zumindest was das angeht, keinerlei Vernunft.
Zum Beispiel?
Ja, ich hatte mir für die Transiberica vor 2 Jahren, 2019, hatte ich mir tatsächlich einen Ernährungsplan vorbereitet und hatte Fastfood-Restaurants recherchiert. Und ich wollte dem Ganzen irgendwo ein bisschen Abwechslung beimischen. Und dann gab es halt einen Tag gab es McDonald's, den nächsten Tag gab es Burger King und dann gab es Pizza Hut oder irgendeine Pizza. Das war sozusagen die Abwechslung auf der Speisekarte. Und für mich zählt primär, es muss bei mir extrem schnell gehen, muss extrem effizient sein. Das heißt, alle Einkäufe in einem Rennen mache ich an Tankstellen oder versuche ich an Tankstellen zu machen. Das ist relativ kostspielig, aber einfach zeiteffizient, deutlich effizienter als ein Supermarkt. Und Fastfood-Restaurants sind deutlich effizienter als irgendwie eine lokale Küche, auch wenn man natürlich dann irgendwo viel von den Kulinaritäten irgendwo auch verpasst, ja.
Es klingt ein bisschen wie meine Ernährung im Betreuerauto beim ersten Ram, bei dem ich dabei war, da habe ich mich ungefähr so ernährt. Könnte schlimmer sein.
Weil du gesagt hast, Ernährung ist sehr wichtig, man muss aufpassen, nicht unterversorgt zu sein, nicht dehydriert zu sein. Mir ist jetzt zur Geschichte, die du jetzt heute durchgezogen hast, nämlich mit dem Rad von München nach Graz, nur eine Geschichte eingefallen, eine Anekdote. Vor vielen Jahren sind ein Trainingskollege und ich in Graz gestartet und wollten nach München Radl fahren. Grund der ganzen Reise war die Eurobike, da hat Specialized in München quasi ein paar Mitarbeiter und ein paar eingeladene Gäste versammelt, um von München nach Friedrichshafen zur Eurobike zu fahren. Und ich habe gesagt, passt, auf die Frage hin, ob ich mit dabei bin. Und ich habe gesagt, ja natürlich, aber ich fahre schon gleich von Graz mit dem Rad nach München und dann weiter zur Eurobike. Und mein Kollege hat gesagt, er ist auch dabei. Ich lasse den Namen jetzt absichtlich weg. Wir haben um 16 Uhr ausgemacht, wir starten in Graz und er ist dann beim Treffpunkt gewesen und war halt völlig fertig. Der hat einfach die Nacht durchgemacht, hat richtig Party gefeiert und war überhaupt nicht fit und hat dann richtig unter dem Partyspaß der letzten Nacht gelitten. Und wir sind dann halt trotzdem gestartet. Nach einer Stunde hat er gesagt, er ist so schlecht, er kann fast nicht mehr. In von Leiden und in Wald am Schoberboss, das ist so nach 4 Stunden, hat er gesagt, er hat Sekundenschlaf, als er dämmerig geworden ist. Und dann hat er sich noch irgendwie auch mit Tankstellen-Shops und Cola und Energy-Drink und so weiter. Also ähnlich wie du wahrscheinlich, nur wir hätten eigentlich was mit dabei gehabt, aber weil ihm so schlecht war oder nichts anderes vertragen, hat er sich noch bis Salzburg durchkämpft und da ist er dann in der Früh eingestiegen im Zug bis München und dann bin ich noch allein weitergefahren. Aber war eine coole Reise und da haben wir schon so einen ganz kleinen Vorgeschmack gekriegt, wie das ist, wenn du in der Nacht unterwegs bist und nicht ein Team dabei hast oder jemanden, mit dem du reden kannst oder wo du eben die Versorgung hast, wo du alles selbst mitführen musst oder einkaufen musst und in der Nacht haben wir da wenige Shops offen oder die wenigsten, vor allem nicht auf kleineren Bundesstraßen. Ja, war auch für mich, wo ich nüchtern und fit gestartet bin, eine ziemliche Challenge.
Jetzt hast du über die Probleme gesprochen, der Nahrungszufuhr, die man jetzt nicht irgendwie planen kann, sondern einfach nehmen muss, was man kriegt. Wie ist das beim Schlafen, wenn man sich so akribisch vorbereitet wie du und stundenlang vor Routenplanern verbringt? Plant man Schlafpausen im Hotel ein oder besteht da einfach die Gefahr, dass man zu früh am Hotel ist und dann Zeit, die man am Rad verbringen könnte, herschenkt? Oder umgekehrt, dass man das Hotel nicht rechtzeitig erreicht? Wie ist dein Zugang dazu?
Ich persönlich habe irgendwann aufgehört, Übernachtungen vorweg zu planen und mir Hotels irgendwie vorweg aus- oder rauszusuchen. Schlichtweg aus dem Grund, wie du sagst, ja, man ist entweder zu spät da oder zu früh da. Das passt in den seltensten Fällen, das, was man sich irgendwie vorher ausgerechnet hat, dann tatsächlich, dass sich das da materialisiert. Und man muss einfach schauen, bei den Übernachtungen, wie man damit umgeht und man muss vorher eine ganz klare Schlafstrategie haben und man muss was dabei haben, was der halt folgt. Also entweder Zelt und Schlafsack ist jetzt nicht meine Präferenz. Ich arbeite wirklich eher sehr minimalistisch mit einer Daunenjacke und einer Rettungsdecke, zumindest im Sommer. und versuche dann da irgendwas zu finden. Es gibt Flexibilität und spart Gewicht sozusagen. Aber man muss sich vorher überlegen, wann muss man ins Hotel und aus welchen Gründen. Also wenn ich mit Powerbanks fahre, dann muss ich früher oder später ein Hotel anfahren, um einfach die Geräte wieder aufzuladen. Und das kann man grob einplanen. Ich habe aufgehört, mir in speziellen Regionen irgendwo Hotels zu markern, sondern fokussiere mich mal eher drauf, Regionen zu identifizieren, wo es einfach keine Hotels gibt. Weil typischerweise sind die Checkpoints auch so gelegt, dass die Rennen jetzt in den seltensten Fällen irgendwie durch Metropolregionen führen, sondern das führt in der Regel eher durch abgelegene Gegenden. Und da kommt es halt einfach vor, dass es, also in den seltensten Fällen gibt es überhaupt Hotels, sondern es sind dann halt eher Pensionen oder irgendwie sowas. Heißt, man hat so gut wie nie eine 24-Stunden-Rezeption. Und umso, sag ich mal, mehr ab vom Schuss das wird, umso schwieriger wird es dann auch. Gerade wenn du irgendwo ab vom Schuss unterwegs bist, dann ist es halt auch weniger wahrscheinlich, dass die Leute dort Englisch sprechen. Und dann wird es halt auch irgendwo eine Herausforderung, da anzurufen und denen klarzumachen, ich bin Radfahrer, ich komme spät in der Nacht, mach dir mir die Tür auf. Das entwickelt dann irgendwo nochmal seinen eigenen Spaß, aber ist halt auch irgendwo Teil der Herausforderung. Wenn man ein Hotel braucht, dann muss man da halt einfach ein Stück weit flexibel sein und im Zweifel halt eher um 8, um 9 in Hotel, Pension, whatever gehen und dann halt kurz zu schlafen oder so lange zu schlafen, wie man halt irgendwo will und dann halt mitten in der Nacht wieder loszuziehen und sozusagen das irgendwo aus dem normalen Biorhythmus rauszuziehen und sich da einfach den Gegebenheiten anzupassen, was man halt irgendwo an überdachten Übernachtungsmöglichkeiten mit Dusche und Bett halt irgendwo bekommen kann.
Ich habe mir die Frage nämlich vorbereitet und immer gedacht, soll ich das fragen oder ist das peinlich, weil es eine dumme Frage ist, nämlich wie man zu Check-ins kommt mitten in der Nacht, weil ich habe das selber noch nie gemacht, dass ich jetzt um 2 in der Früh spontan ein Zimmer brauche, aber du hast das jetzt eh gerade gesagt, dass das eben meistens nicht funktioniert, weil 24-Stunden-Rezeption würde es wahrscheinlich in den USA öfters geben, weil das ist dort irgendwie in der amerikanischen Kultur verankert, dass es sehr viel 24-7-Service gibt, aber bei mir daheim in Grauert an der Mur findest kein Zimmer um 2 in der Nacht und in Graz wird es glaube ich auch dünn.
Ja, man muss das natürlich irgendwo insofern ein Stück vorausplanen und in der Regel weiß das ja irgendwie schon am Nachmittag vorher, dass du irgendwie in einem Bett schlafen willst und irgendwie duschen willst und dann gibt es zwei Möglichkeiten, die irgendwo verhältnismäßig zuverlässig sind. Option 1, du rufst dort direkt an und versuchst dich irgendwo zu erklären. Das ist das Pragmatischste. Option 2, und auch das kann irgendwo erfolgversprechend sein, je nachdem, was es für eine Unterkunft ist, marschierst du da einfach hin. Also ich habe auf der Transiberica dieses Jahr zum Beispiel in Braganza in Portugal, wo ich unbedingt schlafen wollte, ein Hotel gesucht und Braganza war komplett ausgebucht. Das billigste Zimmer waren, glaube ich, 400 Euro. Und ich wollte 2-3 Stunden schlafen und Geräte laden. Und das war weit weg von meinem Budget. Und es gab dann ein Ibis-Hotel, aber das war ausgebucht. Und ich bin dort einfach hingefahren in der Nacht um 2 und bin da reinmarschiert und der Nachtwächter oder wer auch immer da an der Rezeption saß, dann habe ich gesagt, hier, habt ihr ein Zimmer? Und die hatten ein Zimmer, obwohl es irgendwie auf Booking.com ausgebucht war. Und da kann man Glück haben. Und auch das kann man irgendwo einfach probieren. Aber klar sollte man irgendwie versuchen, es mit einem Vorlauf von irgendwie ein paar Stunden sich zu organisieren. Dann hat man da in der Regel auch Möglichkeiten und Glück.
Das war jetzt so mal ganz grob der Abenteueraspekt, den wir zwar eigentlich gar nicht kennen, der für uns besonders faszinierend ist, aber du hast ja gesagt auch, du möchtest das mit Performance fahren und genau die Performance hat sich der Straps ausgesucht, um da ein bisschen einmal einen Vergleichswert zu haben, um zu sehen, wirklich unter all den Umständen, die du gerade beschrieben hast, wie beeindruckend deine Performance am Rad auch ist, zusätzlich.
Also Ulrich und ich haben uns ja vor der heutigen Aufnahme schon per E-Mail und auch am Telefon einmal ein bisschen abgesprochen und halt eben haben uns darauf geeinigt, dass wir es beide als super Idee finden, das Three Peaks Bike Race und das Race Around Austria zu vergleichen. Die haben sehr ähnliche Distanz, sehr ähnliche Höhenmeter und eine sehr ähnliche Finisher-Zeit eigentlich. Und über das Race Around Austria haben wir eh schon sehr viel erzählt. Vielleicht kannst du mir ganz kurz einen Abriss geben, wie das Three Peaks Bike Race funktioniert, von wo bis wo und wie der Modus ist. Und dann schauen wir uns die Zahlen dazu ein bisschen an.
Ja, ich bin 2020 gestartet. Da ist es von Wien nach Nizza gegangen und Three Peaks namengebend meint, dass es drei Peaks, drei alpine Pässe als Checkpoints gibt und die ändern sich jedes Jahr. Und 2020, als ich gefahren bin, war das der Großglockner hier in Österreich, war das der Col du Sarnetsch in der Schweiz und war das der Mont Ventoux. Und diese drei Pässe galt es eben mit einer selbst zu wählenden Route, also war ein Freeroute-Event, zu verbinden. Und dann gab es irgendwo um die Checkpoints, bei zwei Checkpoints gab es, glaube ich, noch so einen kleinen Parcours, der dann halt mandatory zu absolvieren war. Und das Ganze eben auch unsupported. Und ja, das waren so die wesentlichen Charakteristiken vom Three Peaks. Und ich sag mal, der Durchschnitt oder beziehungsweise die durchschnittliche Route, und deshalb kann man es, glaube ich, ganz gut auch vergleichen, waren eben rund 2000 Kilometer. Und das ist von der Distanz ja auch so ein bisschen wie das Ra.
Das Schöne ist ja, das habe ich in der Einleitung auch schon gesagt, dass bei dir solche Dinge alle auf Strava sind, also ich überlege schon, ob du vielleicht der Dritte sein solltest, den ich auf Strava folge. Ich glaube, das wird sich wirklich lohnen. Hast du eigentlich alle deine Aktivitäten oder auch nur die sagen wir jetzt, die speziellen oder die Rennen oder die besonderen oder tust du jede Ausfahrt quasi auch veröffentlichen?
Jede Ausfahrt wird automatisch vom Garmin dahin synchronisiert. Mhm. Von daher, da gibt es ein paar hundert, paar tausend Aktivitäten.
Jedenfalls wirklich als Tipp, also bei dir auf Strava sich als Follower, wie sagt man da, zu melden oder zu
abonnieren.
Abonnieren. Okay. und genau, da kann man das immer auch wirklich, was wir da jetzt quasi besprechen, ja wirklich schwarz auf weiß sehen. Und die Distanz von dir beim Three Peaks waren 1993, weil du halt von der Route her dir das so gewählt hast.
Du hast vorher gesagt, der Durchschnitt waren so knapp 2000. Hast du deine Route mit den der anderen Teilnehmerinnen verglichen? Wo stehst du da circa? War deine extrem kurz oder speziell oder sind dann eh, kristallisiert sich dann so eine Route heraus, die dann mehr oder weniger alle fahren?
Die Routen kannst du erst im Nachhinein vergleichen. Also das ist sozusagen das bestgehütetste Geheimnis eines jeden, dass man, und das geben auch die Regeln ein Stück weit vor, dass Routen und Passagen in Routen vor dem Rennen nicht diskutiert werden, weil man soll sich eben nicht über Rechercheergebnisse und so weiter austauschen, weil dann andere irgendwo einen Vorteil haben, sondern das kann man dann sozusagen danach ein Stück weit übereinander legen. Und die Route, die ich gewählt habe, war eine der kürzesten mit den meisten Höhenmetern. Und das war tatsächlich für mich auch Kalkül und Programm. Und die Route ist auch sehr, sehr populär gewesen. Es gab im Nachhinein dann eine Karte, wo man alle Routen übereinander gelegt gesehen hat. Das war sozusagen sehr spannend. Auch wo andere Teilnehmer zum Teil absurde Umwege genommen haben fast schon und irgendwie zum Beispiel komplett durch die Po-Ebene gefahren sind, also irgendwie ein Riesenschlenker nach Süden raus. Und das war ganz spannend und da hat sich aber auch rauskristallisiert, dass eben diese kurze Route mit den vielen Höhenmetern sehr, sehr populär war und unter anderem, ich glaube, aus den Top 10 sind wahrscheinlich 70, 80% genau diese Route gefahren und die unterscheidet sich dann wirklich nur marginal um Straßen in irgendwelchen Ortschaften, aber Pässe und irgendwo strategische Passagen sind dann komplett identisch.
Wie du sagst, die Routenwahl ist im Vorfeld im Prinzip ein gut gehütetes Geheimnis eines jeden Teilnehmers. Wie lange vorher warst du eigentlich die Checkpoints? Gibst du irgendwie auch so die Idee, dass man das recht kurzfristig veröffentlicht, damit du für die Planung nur wenig Zeit hast? Oder weiß man das schon irgendwie viele Monate vorher und kannst du dir in aller Ruhe schon quasi das für sich zurechtlegen?
Das weißt du im Prinzip ab dem Zeitpunkt, ab dem du dich für das Rennen registrieren kannst, weil das auch mitunter ein Grund ist, ob du dich registrierst oder nicht. Also das macht so ein bisschen den Charme davon auch aus, dass man irgendwie sagt, ja, auf dem Col di Sannitsch bin ich noch nie gewesen, finde ich spannend, möchte ich auf jeden Fall machen. Von daher werden die Checkpoints immer veröffentlicht, wenn die Registrierung eröffnet wird und sozusagen auch weiß, worauf man sich da einlässt.
Und wie viele Teilnehmer sind ungefähr am Start? Weil du gesagt hast, die Top 10, ist mir die Frage spontan eingefallen. Weil man muss schon dazu sagen, dass bei den unsupported Rennen viele, viele, viele Teilnehmer fahren, im Gegensatz zu unseren Ultracycling-Rennen, wo die Teilnehmerzahlen auch, weil der Aufwand hoch ist, weil du mehr Budget brauchst, weil du Crew brauchst, da haltet sich das alles in Grenzen. Und man muss sagen, dass die unsupported Rennen wirklich in den letzten Jahren sehr beliebt worden sind und fast boomen oder so und wirklich einen Teilnehmeransturm auch erreicht haben.
Die größten Veranstaltungen ziehen 350, 400 Leute an, die dort starten beim Three Peaks. In 2020 waren es Größenordnung 150, also schon auch eine verhältnismäßig wirklich große Veranstaltung.
Aber jetzt zurück zu den Säulen, jetzt hat man fast den roten Faden verloren. Wenn wir das mit dem Race World Austria vergleichen, bei mir waren es 2177 Kilometer, ich bin auch 2020, wir vergleichen jetzt quasi das gleiche Jahr und ich habe das kurz nachgeschaut, das wäre circa, wenn das Rad zwischen Kufstein und Saalfelden zu Ende wäre, dann hätten wir die komplett gleiche Distanz gehabt und Höhenmeter waren bei dir 27.000, bei mir 28.000, die Netto-Fahrzeit 82 Stunden bei dir und 79,5 bei mir, obwohl ich nur 180 Kilometer mehr gefahren bin. Und besonders spannend ist halt auch die Stehzeit. 13 Stunden hast du in deinem Strava und 3,5 Stunden habe ich, wobei zwischen Netto-Fahrzeit und Gesamtzeit waren es 3 Stunden 45 und nicht nur 3,5 Stunden. Ich glaube, der Flo weiß, warum das, wo die Viertelstunde herkommt.
Ja, das war unser kleines Hoppala am Start. Die 15 Minuten waren ein Penalty, der nicht auf Strava abgebildet wurde.
Aber das ist schon, ich finde es jetzt echt wirklich faszinierend, die Zahlen so nebeneinander zu sehen. Die Stehzeit war 13,5 Stunden, wo du dich nicht bewegt hast. Und bei mir waren es halt 3,5 Stunden. Und da muss man wirklich sagen, bei dir bedeutet Stehzeit nicht nur Baustellen oder eben, wo man quasi zum kurz stehenbleiben gezwungen wird, sondern eben einkaufen, verpflegen, Radservice, wenn nötig, Schlafplatz suchen, alle möglichen Dinge. Noch so ein kleiner Ausschnitt, du hast von Wien auf den Großglockner ungefähr so 13 Stunden gebraucht, bis du oben warst, hast oben noch immer über 28 km/h Schnitt gehabt und über 200 Watt Durchschnittsleistung und ihr jetzt gar nicht so viele konkrete Fragen. Also mich würde interessieren von dem ganzen Rennen, wo du dann wirklich konkret geschlafen hast. Also wie so Schlafpausen ausschauen am Straßenrand oder eben in Hotels oder wo auch immer. Und wie so die ersten Stunden zum Beispiel gelaufen sind mit dem Start in Wien.
Das Rennen ist am späten Nachmittag 16 Uhr in Wien gestartet und ich bin sehr rasant angegangen, was man ja auch an dem Schnitt sieht. Also bis Fusch am Fuß vom Glockner. Ich habe die Nordroute gewählt, hatte ich einen Schnitt von 32 oder 33 km/h auf dem normalen Straßenrad mit Gepäck. Also da war ich wirklich auch selbst überrascht, was ich da irgendwo rausgetreten habe. Und ja, zum Thema Schlafen, also die erste Nacht versuche ich typischerweise oder eigentlich nicht versuche, sondern die erste Nacht fahre ich immer komplett durch. Und in der zweiten Nacht versuche ich, meinen Rhythmus zu finden und sozusagen meinen Körper irgendwo an die nächsten Tage schon mal irgendwo zu gewöhnen. Bei längeren Rennen schlafe ich immer zur selben Zeit, typischerweise irgendwie gegen 3 Uhr nachts. Ich versuche so die kältesten Stunden der Nacht irgendwo auszuklammern und nicht zu fahren und die Nacht damit irgendwo ein bisschen zu verkürzen. Und in der zweiten Nacht habe ich dann das erste Mal geschlafen in der Schweiz in irgendeinem kleinen Dorf nach dem Albula-Pass. Und da habe ich knapp 30 Minuten geschlafen und bin dann weiter. In Summe hatte ich am Ende eine Schlafzeit von 2 Stunden 45 Minuten auf knapp 4 Tage. Und die haben sich tatsächlich so zusammengesetzt, dass ich das erste Mal versucht habe, mit Powernaps zu arbeiten. Habe ich vorher noch nie gemacht, war aber extrem erfolgreich. War ich auch sehr überrascht von dem Effekt, den das Ganze hat. Und habe also ein paar Powernaps von jeweils 11, 12 Minuten gemacht. Und die dritte Nacht habe ich in einem Hotel verbracht, einfach aus dem Grund, weil ich Akkus aufladen musste, Powerbanks aufladen musste. Und da habe ich 1,5 Stunden gestoppt und eine Stunde 15 geschlafen. Und das ist im Prinzip die ganze Schlafausbeute vom Three Peaks gewesen. Glaube ich, für unsupported und für die Distanz ist das mehr als sehr ambitioniert und das war deutlich, deutlich an der Grenze. Also ich habe dann 100 Kilometer, 150 Kilometer vorm Ziel am hellerlichten Tag schwere Halluzinationen gehabt und das ist, glaube ich, oder meine persönliche Erfahrung daraus, ich würde das so nie wieder machen, weil ich mich einfach einem Risiko ausgesetzt habe. Ich hatte das, oder ich meine zumindest, das in dem Moment noch so halbwegs unter Kontrolle gehabt zu haben. Aber vieles nimmt man natürlich auch nicht wahr oder selbst nicht wahr. Und ich habe für mich gesehen, dass das machbar ist, dass das darstellbar ist, in 4 Tagen so wenig zu schlafen. Und das ist für mich so ein Stück weit abgehakt, Erfahrung gesammelt, muss ich jetzt beim nächsten Mal nicht nochmal unterbieten.
Also so die reine Schlafzeit, das ist ja, wenn man das wieder mit dem Ra vergleicht, am Anfang bei den ersten Teilnahmen waren ja zuerst die 100 Stunden, dann die 90 Stunden Fahrzeit beim Ra, irgendwo eine magische Grenze und so unter 3 Stunden Schlaf war schon wirklich extrem. Und wir haben uns auch über die Jahre immer näher rangetastet auf immer weniger Schlaf, aber 2,5 Stunden ist selbst bei einem Ra mit Team, das dann auch bei Halluzinationen und auch im Verkehr durch das Auto ein bisschen eine Sicherheit gibt, sehr ambitioniert.
Ich habe für mich einfach gesehen, für mich gibt es an dem Schlafthema zumindest an dem unter 3 Stunden auf die Distanz, da gibt es kein Optimierungspotenzial mehr, was ich ziehen kann. Ich sehe aber in dem, was ich mache oder habe gesehen, extrem viel Optimierungspotenzial in den sonstigen Pausen. Weil man kann halt die Stoppzeit, wenn man sich viel Mühe gibt und sich sehr konzentriert, kann man die nochmal deutlich optimieren und auch effiziente Stops an Tankstellen von 5 Minuten auf 3 Minuten reduzieren. Und so oft, wie du halt irgendwo anhalten musst, macht das halt am Ende eine Viertelstunde, eine halbe Stunde aus. Und da wird es dann halt schon spannend und da gibt es noch genügend Potenzial, an dem ich halt arbeiten kann und wo ich mich weiterentwickeln kann, dass ich für mich einfach persönlich gesagt habe, finde ich deutlich spannender, da nochmal irgendwo den Rotstift anzusetzen und wegzustreichen, als beim Schlafen wegzustreichen.
Ich finde es einerseits natürlich wahnsinnig faszinierend, ohne Crew mit so wenig Schlaf auszukommen, weil das ist das, was ich immer, wenn ich bei Vorträgen oder so gefragt werde, wie das mit dem wenigen Schlaf funktioniert. Und beim Ra ist es halt doch nochmal weniger. Das ist halt in Größenordnung von 1 Stunde aufgeteilt auf die 3 bis 4 Tage. Nur mit Support und Betreuung und Unterstützung und vor allem mentaler Unterstützung durch Gespräche, durch Motivation, durch Musik, die ich mir vorspült. Einfach, ich bin nie allein und das macht das Wachbleiben um so viel leichter. Und man sieht aber bei dir, dass du quasi bei gewissen Dingen halt nur Optimierungspotenzial siehst und gewisse Dinge als ja schon optimal oder vielleicht sogar schon überstrapaziert siehst. Und ich glaube, der Denkweise ist ziemlich ähnlich. Wenn du sagst, man kann dort nur 3 Minuten sparen und dort nur 3 Minuten, das macht unterm Strich dann doch vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde aus. Nur wo ich mir jetzt die Frage stelle, ob das nicht frustrierend ist, wenn du sagst, du kannst einen Tankstellenshop quasi noch schneller absolvieren. Das hast du aber nicht unter Kontrolle, weil wenn der Mann an der Kasse unmotiviert ist oder gerade Pause macht oder gerade 3 Leute vor dir anstehen, dann hast du halt Pech gehabt und musst dich der Situation irgendwie unterordnen. Und das kennen wir zum Beispiel, weil die Crew das halt vorbereiten kann. Wir können wirklich jede Minute quasi optimieren aus eigener Kraft, ohne so angewiesen sein auf die äußeren Umstände. Ist das dann manchmal auch frustrierend, wenn du siehst, du bist jetzt quasi Opfer von einer unglücklichen Situation und stehst in der Schlange?
Ich versuche das mir so ein Stück weit insofern vorzubereiten, also dass ich mir überlege, was will ich optimieren und wie tue ich das? Und ein Learning für mich ist zum Beispiel, ich überlege mir, bevor ich anhalte, exakt, was ich kaufen will. Also nicht welches Produkt, aber ich möchte eine Cola oder irgendwie ein Kaltgetränk mit Kohlensäure. Ich möchte was Herzhaftes, ich möchte was Süßes und ich überlege mir die Menge. Und dann gehe ich extrem rasant in den Laden rein und greife exakt zu. Und dann wird nicht irgendwie geguckt, ob es daneben noch irgendwie was anderes gibt oder sonst was, sondern gibt es exakt das, das wird gegriffen, raus, zack, weiter. Und das ist das eine. Und auf der anderen Seite, auch aus Erfahrung raus, genau solche Situationen, wie du beschreibst, dass halt irgendwie 5 Leute in der Tankstelle gerade irgendwie stehen, dann hat man 2 Möglichkeiten. Entweder man ist halt so leer, dass man jetzt wirklich was braucht, dann hilft's nicht. 5 Leute hinten anstellen und gut ist es. Option 2, man hat noch irgendwie Reserve für ein paar Stunden, dann zack, wieder raus. Und das ist dann halt auch einfach abbrechen und weiter. Und auch das, was man irgendwo an der Tankstelle bekommt, man kann sich halt davor gemütlich machen und das Eis essen und irgendwie die Cola trinken. Oder man packt es halt in die Taschen und macht das Ganze auf dem Rad. Und das sind halt auch wahnsinnige Effizienzgewinne, weil je kürzer du die Pausen bekommst und so oft wie du Pausen brauchst, das läppert sich dann halt wirklich. Also 5 Minuten aufgestapelt ist ein wahnsinniger Gewinn.
Vordrängen in der Schlange, gibt es für das ein Penalty oder nur böse Blicke?
Ich habe es noch nie probiert.
Aber genau das, was du sagst, das ist auch das, was wir immer sagen, alles, was man im Sitzen machen kann, kann man auch am Rad fahren. Jedes Gespräch, das man führen kann, kann man am Rad führen und sich was in den Mund reinstopfen, das kann man üblicherweise auch am Rad. Dafür muss man nicht am Bordstein sitzen oder in einer Bushaltestelle.
Ja, und was glaube ich auch bei dem Unsupported noch so ein Kunstgriff ist, man muss halt immer fahren und lieber schauen, langsam fahren, auch wenn es einem irgendwie nicht gut geht und man nicht mehr kann. Ja, meine Güte, dann fährst du halt mal irgendwie 20 Minuten mit 5 km/h bergauf und tust halt gefühlt gar nichts. Aber die 5 km/h zu fahren, ist besser als anzuhalten. Weil 10 Minuten angehalten und gejammert, du regenerierst dich nicht, du tust auch nichts für den Geist, es geht dir danach genauso schlecht. Und selbst sozusagen diese Pausen, die man sich da irgendwo in dem Moment manchmal wünscht, kann man, wenn man sich irgendwie dazu motiviert bekommt, halt auch am Rad machen und halt 5 km/h fahren. Geht immer noch vorwärts.
Allein schon deshalb wäre der Straps, glaube ich, kein guter Unsupported-Fahrer, weil wenn er sich die Pausen nehmen könnte, dann würde er sie die manchmal, glaube ich, nehmen, ohne Team im Hintergrund.
Ja, das stimmt, das denke ich mir immer wieder. Wobei noch ein zweiter Faktor dazu kommt, das merke ich hin und wieder, wenn ihr, also mein Team, mich allein fahren lasst, weil ihr einkaufen seid oder tanken oder wie auch immer oder im Stau steht, wenn man allein fahren muss, ist man plötzlich mehr konzentriert, wie wenn du das schützende Team hinter dir hast, weil da fühlt man sich manchmal etwas zu geborgen und gut aufgehoben. Das ist ganz oft eine wichtige Unterstützung und manchmal neigt man dazu, dass man sich zu sehr in Sicherheit fühlt und da ist oft die gezwungene Einsamkeit, da schaltet sich der Alarmmodus im Kopf irgendwie ein.
Was mich zu dem Thema interessieren würde, Du sagst ja immer, supported fahren, dann musst du sozusagen nur auf dem Rad sitzen und fahren. Wie du das wahrnimmst, sozusagen, wie entspannt bist du dann tatsächlich im Kopf, weil dir die Navigation angesagt wird, weil dir die ganzen Hinweise gegeben werden. Also wie wenig konzentriert bist du da an der Stelle tatsächlich? Weil ich glaube, das macht beim Thema Schlaf oder beim Thema Müdigkeit, kann ich mir vorstellen, schon auch einen Unterschied aus, weil ohne externe Hilfe, ich bin im Prinzip permanent beschäftigt. Ich muss immer drüber oder ich muss immer irgendwie das Garmin im Blick behalten, muss irgendwie schauen, wie weit ist es noch irgendwie bis zum nächsten Turn und so weiter. Ich muss immer drüber nachdenken, wie viel habe ich noch essen, wann brauche ich wieder was. Ich nehme dann irgendwie das Handy raus, schaue auf der Karte, wo ist die nächste Tankstelle oder die nächste Möglichkeit. Und so ist man irgendwie, oder so bin ich zumindestens, permanent konzentriert und beschäftigt, wo ich mir halt vorstellen kann, wenn ich diese ganze Beschäftigung nicht hätte, dann wüsste ich ehrlicherweise gar nicht, was ich die ganze Zeit auf dem Rad tun sollte.
Ist eine spannende Frage und ein guter Vergleich, weil das ist ja das, was ich selber gemerkt habe, wenn du im Kopf beschäftigt bist, und das machen wir dann manchmal mit quasi humorvollen Dingen, also mit Gesprächen oder mit Fragen oder mit Kopfrechnern, wo Flo und Crew mich halt beschäftigen. Aber das sind jetzt nicht überlebenswichtige Dinge für mich, im Gegensatz zu dir. Das hilft tatsächlich und ich würde es ehrlich gesagt einmal gerne erleben, wie sich das anfühlt, wenn du so gefordert bist, wirklich mit dir alleine. Ich glaube, das macht wirklich einen riesen Unterschied. Ich versuche mich dann halt immer sehr viel in meinen Körper reinzuhorchen, schauen, wie es mir geht, wie hoch kann ich die Leistung halten, konzentrieren wirklich auf den Moment. Und ja, trotzdem ist es so, wie du sagst, dass wenn es ruhig wird rundherum und wenn man sich um gar nichts kümmern muss, dann kommt die Müdigkeit ziemlich rasant. Das heißt, wir erzeugen halt künstlich quasi Unterhaltung oder Forderung fürs Gehirn. Allerdings ist halt das in der Nacht zu fahren wirklich, glaube ich, eine Sicherheitsfrage oder Sicherheitsthema generell. Ich muss ja ehrlich sagen, mich reizen persönlich unsupported-Rennen. Enorm, schon seit langer Zeit, aber ich habe einfach für mich selber sehr starke Bedenken wegen der Sicherheit, gerade in der Nacht. Und wir haben beim Ram schon Situationen erlebt, wo teilweise auch auf helllichten Tag am Highway von hinten ein Auto ins Schleudern gekommen ist. Da hätten wir fast einen Auffahrunfall gehabt oder ein LKW im letzten Moment gerade noch an unserem Auto vorbei ist. Und in der Nacht ist einmal ein betrunkener Autofahrer hinter uns, der hat zum Pöbeln angefangen. Also es hätte schon genug Situationen gegeben, wo ich ohne das schützende Auto hinter mir wirklich in wahnsinnig gefährliche Situationen gekommen wäre. Und davor habe ich echt sehr, sehr viel Respekt bis Angst, dass eben da irgendwas passiert. Und ja, das Thema Sicherheit in der Nacht unsupported, ich denke mir halt, unaufmerksame Momente gepaart mit unaufmerksamen Autofahrern kann wirklich eine ganz blöde Kombi sein. Und gibt es da Möglichkeiten, dem zu entgehen oder das Risiko irgendwie zu verringern? Wie handhabst du das für dich persönlich?
Ja, ich habe mich so ein Stück weit irgendwo drauf eingestellt, dass es dazugehört, nicht speziell zum unsupported Renngeschehen, sondern irgendwo zum Radfahren. Weil die Situationen, die wir im Rennen erleben, die erleben wir auch im Training oder in irgendwie lockeren Ausfahrten mit Freunden. Das birgt nun mal eine gewisse Gefahr. Man kann viel tun, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Ich persönlich trage eine Warnweste, habe irgendwo Reflektoren am Rad, habe ein starkes Rücklicht. Das kann helfen, muss aber auch nicht. Aber es gibt irgendwie so ein bisschen gutes Gefühl. Fahre mittlerweile extrem ungern, wenn ich eine Trainingsfahrt irgendwo in der Nacht mache, meine Warnweste vergessen habe, dann fühle ich mich extrem unwohl. Also das ist einfach so ein mentales Ding, glaube ich auch. Ansonsten kann man da nicht viel machen und ich vergleiche es immer damit, dass ich sehe, es sind nicht nur Autos, die eine Gefahr darstellen. du hast Wildwechsel, du hast irgendwie schlechte Straßenbedingungen, dir kann aus vielerlei Gründen irgendwie was passieren. Und ich glaube, da muss einfach jeder schauen, dass er vernünftig, vorausschauend und so weiter fährt. Und was ich einfach versuche, gerade wenn ich auf stärker befahrenen Straßen nachts unterwegs bin, du siehst ja die Scheinwerfer von hinten kommen, lange im Voraus in der Regel, und ich versuche halt dann so weit wie möglich rechts zu fahren. Und es passiert dann halt mal, dass du dann halt auch einen Platten hast davon, aber ich habe persönlich dann irgendwo lieber den Platten als irgendwie da als kühler Figur zu enden. Aber du hast natürlich recht, so ein Stück weit den Puffer hinter dir gibt's nicht. Auf der anderen Seite ist es bei dir und bei euch ja auch nicht anders, wenn vorm Auto, vorm Rad ein Wildschwein kreuzt, ein Reh kreuzt, dann kann irgendwo Gleiches passieren. Und ich glaube, das gehört einfach zum Sport so ein Stück weit dazu.
Nachdem wir in den Notizen geschrieben haben, dass wir die Frage, was härter ist, nicht stellen, weil das einfach eine blöde Frage ist, die man nicht beantworten kann, genauso nicht, wie man beantworten kann, was härter ist, das RAM oder die Tour de France. Haben wir uns was anders überlegt, und ich mache jetzt einfach den Quizmaster. Vielleicht kennt einfach jeder von euch mir drei Dinge nennen, die er an seiner eigenen Disziplin besonders gut findet, und vielleicht drei Dinge oder zwei Dinge oder ein Ding, die man an der anderen Disziplin besonders respektiert oder spannend findet.
Es ist wahrscheinlich nicht nur der größte Unterschied, sondern für mich einer der schönsten Aspekte bei meiner Ultracycling-Variante, nämlich, dass man viele Momente einfach, einerseits die harten Momente, aber auch die schönen Momente quasi teilen kann mit seiner Crew, sozusagen gemeinsam die Tiefs durchtauchen und auch gemeinsam die schönen Momente erleben. Das ist wirklich so, also diese Team-Erfahrung, die gefällt mir besonders gut. Und mich würde es interessieren, auch wie es unsupported ist, aber ich denke, das wäre wahrscheinlich das Größte, was ich vermissen würde.
Was mich am unsupported besonders fasziniert, ich finde, das ist ein Stück weit wirklich Radfahren pur. Also so wie die Tour de France irgendwo begonnen hat 1903, man bewältigt halt irgendwo wirklich alles selbst und mit dem Rad. Und auch wenn man es eben nicht mit jemandem oder nur sehr schwer mit jemandem Außenstehenden teilen kann, es ist am Ende von so einer Veranstaltung ein wahnsinnig tolles Gefühl, einfach da zu stehen, stolz zu sein und zu sagen, wow, das habe ich hinbekommen. Und das ist so Motivation und eine super Sache am unsupported Racing.
Ein anderer Faktor, der mir noch sehr gut gefällt, dass man, wenn man ein Team mit dabei hat, eigentlich wirklich sich komplett ausschließlich nur auf seine Leistung konzentrieren kann und damit auch sein Leistungspotenzial komplett ausschöpfen kann. Das ist halt irgendwie so mehr der Renngedanke, wo man sagt, die ganzen Sachen, die einen nicht vorwärts bringen, die werden dann abgenommen. Und das, wenn ich jetzt mir zum Beispiel Tour de France anschaue, da hat jeder Fahrer quasi auch, es wird ihm, da ist es natürlich noch viel extremer, es wird ihm vor dem Rennen alles vorbereitet, das Rad wird perfekt vorbereitet, die Trikots sind vorbereitet, die Verpflegung wird übernommen. Aber irgendwie ist es halt ähnlich wie das, nur auf Langstrecke. Das heißt, ich sitze wirklich am Radl und fahre mein Rennen und muss mich quasi nicht um, unter Anführungszeichen, den Ballast auch noch kümmern, wie zum Beispiel Gepäck und Schlafstrategie und Versorgung. Also das genieße ich dann, dass ich wirklich ausschließlich mich aufs Treten fokussieren kann.
Das ist sehr witzig, weil genau sich um genau die anderen Sachen zu kümmern, das macht es für mich, allein unterwegs zu sein, zu einem sehr, sehr taktischen Sport, weil du vorher oder auch währenddessen genau überlegen musst, was nehme ich mit, was ist meine Schlafstrategie, was ist irgendwie overall meine Rennstrategie, und was lege ich dem Ganzen zugrunde und wie setze ich es um. Und das ist für mich ein integraler Bestandteil des ganzen Events. Und das ist auch ein sehr, sehr großer, Ich würde fast sagen, irgendwie mit einer der größten Spaßfaktoren daran überhaupt, das vorzubereiten, das zu durchdenken, das zu optimieren. Das ist witzig, dass es sozusagen genau gegensätzlich ist. Ja.
Das finde ich gerade lustig an dem Spielchen. Und es ist ja zum Beispiel bei mir dann schon so, dass wir uns im Vorfeld die diversen Strategien durchüberlegen und im Rennen dann gebe ich es quasi ab. Es ist nicht so, dass ich übers Jahr nicht ähnlich wie du mich vorbereite quasi von der Überlegung, welches Rad, wie viel Betreuer, welches Begleitfahrzeug und so weiter. Aber im Rennen ist es dann halt total anders und ich glaube vielseitiger und abwechslungsreicher und komplexer ist definitiv das, wie du das absolvierst. Aber ich glaube, Flo, wir brauchen einen dritten Punkt, oder?
Ich habe zumindest nach drei Punkten gefragt, aber wir können es auch jetzt beenden. So.
Nein, da bleiben wir schon bei drei. Ja, als dritten Punkt führe ich was an, das sich, glaube ich, gar nicht von dem unterscheidet, wie du die Unsupported-Rennen fährst, nämlich einfach das grundsätzliche Erlebnis in der Natur. Auch wenn jetzt der Idan zum Schlafen einen Kofferraum habe vom Kombi oder ein Wohnmobil im besten Fall, aber generell, man ist Tag und Nacht draußen, man erlebt wunderschöne Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, schönste Landschaften zu den feinsten Tageszeiten. Und das ist jetzt schon einfach ein unglaubliches Erlebnis, gemeinsam mit dem immer wieder zu merken, was man körperlich oder einfach wirklich leisten kann und was möglich ist, wenn man ja auch ein gutes Team rund um sich hat, aber natürlich sich ein Jahr gut vorbereitet hat und ja alles aus sich herausholt.
Das ist aber gleichzeitig auch ein Punkt, den ich an dem Sport, wie du ihn betreibst, am meisten respektiere. Und wo ich nicht sicher bin, ob ich mir das selbst zutrauen würde, wirklich die ganze Zeit die Crew an meiner Seite zu wissen, weil ich einfach immer wieder Phasen erlebe, wo ich einfach mit mir und meinem Elend auf Deutsch einfach allein sein möchte und wirklich heilfroh drum bin, dass niemand da ist und dass niemand mich so sehen muss. Und das kann ich mir persönlich überhaupt nicht vorstellen, wie es dann ist, immer jemanden hinter sich zu wissen, gerade weil es für mich, ich glaube, dann auch irgendwie sowas wie ein Druck zu empfinden. Weil man hat sich eben so lange vorbereitet und ich sehe schon, was das für ein Aufwand ist, den ich persönlich betreibe. Und wenn dann irgendwas schief geht, dann sage ich mir persönlich, meine Güte, dann habe ich persönlich jetzt sehr viel Zeit verschwendet. Im Zweifel habe ich irgendwie noch meine Familie etwas strapaziert. Aber dann zu wissen, dass hinter mir ein Team von x Leuten steht, die dafür Urlaub genommen haben und, weiß ich nicht, auch extrem viel Zeit investieren. Und ich meine, du hast die Erfahrung ja gemacht, dass du gar nicht irgendwo selbst ein Thema hattest, wo du sagst, du kannst oder du willst nicht mehr, sondern wo es einfach aus medizinischen Gründen einfach nicht weitergeht. Und da dann irgendwie, ich persönlich würde das so sehr, sehr stark auf mich projizieren im Sinne von, ich habe das zu verantworten und ich habe irgendwie dem Flo seinen Sommerurlaub ruiniert, ja, und er musste irgendwie die ganze Zeit von Fastfood leben.
Das also, macht ihm nichts aus.
Da habe ich einfach unglaublich Respekt vor, das einfach auch schultern zu können.
Ja, man ist seinem Team natürlich auch was schuldig. Ja. Das stimmt schon. Ich habe ja bei einem anderen Gespräch, wo du Podcast-Gast warst, gehört, dass das eben für dich sowas wie eine Drucksituation sein würde vielleicht oder irgendwie so als Ballast, weil du hast natürlich auch sehr viel mehr Budget nötig. Du brauchst fast Sponsoren und das Ganze wird jetzt sehr aufwendig. Ja, das stimmt. Es hat dann natürlich viele Vorteile, aber nicht nur. Manchmal würde ich mir auch denken, cooler wäre es, wenn jetzt der Flo nicht mich da motivieren will zum Weiterfahren, sondern ich einfach mal Pause nehmen könnte, aber dann wäre ich halt nicht in unter 8 Tagen beim Ram durch, sondern in 9, 10, 11 Tagen oder wie auch immer, wenn ich da entscheiden könnte, wann die Pausen sind. Und jetzt hast du schon gesagt, was für dich sozusagen auch das schwer Vorstellbare ist, wenn du mit Team unterwegs bist. Immer sagen, wo immer wirklich schwer du mit der Vorstellung und wo ich sehr viel Respekt habe, wäre quasi meine eigene Herangehensweise, die ich mir jetzt seit eineinhalb Jahrzehnten irgendwie antrainiert habe, nämlich wirklich versuchen, so komplett ans Limit zu gehen. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich versuche mal einen Unsupported-Rennen und ich mache genügend Pausen in der Nacht, damit ich nicht in der Nacht müde bin und gefährlich unterwegs bin und vielleicht den Moment übersehe, wo dann Sekundenschlaf einsetzt oder einfach Halluzinationen kommen, wenn man jetzt ans RAM denkt zum Beispiel. Das soll man natürlich unsupported, wenn möglich, vermeiden. Und wenn ich mir jetzt denke, ich fahre mit mehr Pausen und dann bin ich unterwegs und dann sehe ich plötzlich Strasser auf Platz 3, Bartholmös Platz 1 und irgendwie, weiß ich nicht, wer auf Platz 2 ist, auf jeden Fall, wenn ich da vorne dabei bin, würde ich genau wissen, jetzt erwacht der innere Ehrgeiz in mir und ich möchte jetzt doch kompetitiv unterwegs sein und ich würde wahrscheinlich mein Pausenkonzept über Bord werfen und dann einfach mit so wenig Schlaf versuchen auszukommen, wie ich es vom RAM oder so kenne und dann nicht, wie gesagt, einfach Sicherheitsbedenken. Also ich glaube, dass gute Vorsätze, genügend Pausen zu machen, sicher zu fahren, wenn du dann in der Platzierung ganz vorn bist, wahrscheinlich über Bord geworfen werden und davor hätte ich sehr viel Respekt.
Das ist ein wunderbarer Abschluss, der auch ein bisschen das Thema für die nächste Folge anteasert. Und zwar so ein bisschen das Verhältnis zwischen Abenteuer, Projekt und Rennen. Ich glaube, das muss jedenfalls noch besprochen werden. Und der Ulrich ist so nett, fährt jetzt mit dem Rad wieder zurück nach München und kommt in 2 Wochen wieder. bleibt da für weitere Folge und wir freuen uns drauf. Danke bis jetzt einmal. Danke fürs Kommen. Danke fürs Zuhören.
Wir werfen mal die Kaffeemaschine an und melden uns in 1 Woche wieder.
In 2.
In 1. Na, schauen wir mal.
Also, ja, passt.
Danke, auf bald.